Wir sind beim nächsten Begriff angekommen, die Frucht des Heiligen Geistes, die Güte. Güte ist ein Wort, über das man heute kaum noch irgendwie was hört oder sagt. Mir ist sofort das Sprichwort eingefallen, ach du liebe Güte, das sagt man eigentlich, wenn was Schlimmes passiert ist irgendwie so, ne? Und an wen sich das richtet, das ist auch nicht so ganz klar. Vielleicht, ja, ist eigentlich nur noch ein Spruch, Güte. Güte ist aber ein Begriff in der Kette der Frucht des Geistes. Es ist eine Teilfrucht, wie eine Traube, wo eine Perle so ist die Güte. Sie ist eng verwandt mit den anderen, mit Freundlichkeit, mit Freude, Frieden, Geduld. Güte zu definieren ist gar nicht so einfach. Am leichtesten gelingt das wohl, wenn man sich ein Beispiel für Güte anguckt. Vielleicht erstmal ein menschliches Beispiel. Ich habe vorhin gerade so überlegt, es ist so ziemlich genau 25 Jahre her, dass ich hier angekommen bin in Bützow. Meine Vorstellung lief so, alle wussten, er ist vorbestraft und er ja, fängt ein neues Leben an. Die Aufnahme in die Gemeinde war sehr herzlich. Die alten Brüder Hans und Paul und Horst, die haben erstmal die Wohnung gemalert. Ne? Unsere erste Couch war von Heidi und Christian. Den Kühlschrank hatten wir von euch und die ersten Möbel waren von Werner. Und es war alles zusammengesammelt, ein zusammengesammeltes Leben. Die erste eigene Waschmaschine, da ist Horst mit mir nach Doberan gefahren. Dann hatte ich keinen Ausweis mit, weil die finanziert wurde. Dann ist er nochmal mit mir gefahren. Also erlebte Güte. Erlebte Güte. Und in der Bibel wird uns ein Mensch vorgestellt, bei dem Güte deutlich wird. Ich denke nicht, dass ihr auf den Namen kommt, weil das ein Mensch ist, den man nicht oft im Blick hat. Ich lasse euch mal eine ganz kleine Chance zum Nachdenken, aber ich könnte wetten, ihr kommt nicht drauf. Barnabas. Barnabas ist ein Mensch, der nicht vorne steht. Gütige Menschen sind nicht immer die Lautesten, sind nicht immer die mit dem Schlips, die vorne stehen. Es sind oftmals die in der zweiten Reihe. In der Apostelgeschichte wird uns einiges von ihm geschrieben. Kapitel 11, 24a. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Sein Leben hat viele andere zu Christus geführt. Er demonstrierte Güte, weil sein Charakter in der Tat zum Ausdruck kam. Schon früher in der Apostelgeschichte finden wir die Güte dieses Mannes in seiner Freigebigkeit. Er konnte nicht zusehen, wie jemand Not litt, wenn er etwas zu geben hatte. Vor seiner Bekehrung zu Christus hatte er wohl Besitz auf Zypern. In der Apostelgeschichte 4, 36, 37 steht, zur Gemeinde gehörte auch der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt Tröster. Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln. Also er stellt das Geld den Aposteln zur Verfügung und er verteilt es nicht selber. Er will nicht gelobt werden dafür. Er gibt es einfach. Als wenn man etwas anonym in die Kollekte gibt und nicht Anerkennung dafür sucht. Das ist Güte. Barnabas war einer dieser liebenden Menschen, der immer eifrig das Beste in anderen suchte. Es war bekannt, dass Paulus die Gemeinde verfolgt hatte. Sein Ruf unter den Christen war miserabel, zu Recht. Und das bekam er auch zu spüren. Niemand wollte ihn so recht in seiner Gemeinde haben. Man wusste nicht, ob man ihm trauen konnte. Man war vorsichtig. Nicht einmal Petrus oder Johannes gingen auf ihn zu. Barnabas zeigte seine Güte. In Apostelgeschichte 9, 27 lesen wir, nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er sich wirklich zu Jesus bekannte. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln, und er erzählte ihnen, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrage Jesu die rettende Botschaft verkündigt hatte. Barnabas war gütig und erkannte die Aufrichtigkeit des Saulus. Er blieb bei ihm, um ihn zu unterstützen, als alle misstrauisch waren. Als die Gemeinde in Jerusalem einen genauen Bericht von der in Antiochia angefangenen Arbeit hören wollte, schickten sie Barnabas hin. Warum gerade ihn? Weil er eine freundliche, herzliche, liebevolle Person war. Er war frei von Eifersucht und Selbstsucht. Sie wussten, dass Barnabas in der Lage war, eine saubere, wertefreie Beurteilung abzugeben. Güte ist eine Eigenschaft, die andere erfreut. Die macht einen Menschen angenehm. Als er in Antiochia ankam, berichtet uns die Heilige Schrift drei Dinge über ihn: was er sah, was er fühlte und was er sagte. Apostelgeschichte 11, 23: Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an dem Herrn zu bleiben. Barnabas sah die Gnade Gottes. Gnade kann man auf die gleiche Weise sehen, wie man Liebe sehen kann. Also sie ist ja nicht stofflich vorhanden, man kann sie nicht anfassen. Man kann aber sehen, was sie bewirkt. Man kann die Folgen sehen. Das Evangelium wird nicht durch Argumente bewiesen, sondern durch die gute Tat. Hier waren einst zügellose, lüsterne, unreine Menschen, die jetzt keusch, heilig und rein geworden waren. Wenn wir die Gnade Gottes sehen, brauchen wir nicht viele Worte. Nur wenn die Güte und Liebe schwach sind, brauchen wir viele Worte, um sie zu beschreiben. Ne, da, wo Taten fehlen, sollen Worte sie ersetzen. Zu der Zeit des kulturellen Verfalls in der Kunst sagte ein Dichter den griechischen Malern, sie sollten unter ihre Bilder die Namen der Tiere schreiben, die sie gemalt hatten. Damit gab er zu verstehen, dass es dem Betrachter ohne die Bezeichnung nicht möglich war, die Formen und Farben voneinander zu unterscheiden und zu erkennen, was das Bild darstellt. Kennt ihr solche Kunst, wo man gar nicht sehen kann? Also wenn da nicht dran steht, was es ist, dann weiß man es nicht. Und wenn in einer Gemeinde keine Liebe und keine Güte zu sehen ist, dann muss man dran schreiben, dass es eine Gemeinde ist, sonst merkt man es gar nicht. Wenn der Glaube am Boden liegt und das Christsein nicht ausgelebt wird, sprechen die Menschen über ihre Güte. Christsein ist lebendig, wenn es gesehen wird. Als Barnabas nach Antiochia kam und sein Blick auf die Leinwand fiel, erkannte er das Bild sofort. Er wusste, dass Gott am Werk ist. Barnabas sah die Gnade Gottes und wurde froh. Das ist ein Kennzeichen der Güte, sich am geistlichen Fortschritt anderer zu freuen. Da ist keine Eifersucht. Wenn der andere wächst, dann freut man sich. Barnabas erbarnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Hoffnung für alle, die Übersetzung übersetzt es so, er ermutigte sie. Ermahnung klingt immer so negativ, ne? Aber hier ist es so gemeint, dass er sie bestärkt in dem, darin weiterzumachen, vorzuschreiten. Er wusste, dass es bald Verfolgung geben würde. Die Gemeinde in Jerusalem wurde verfolgt und die Verfolgung breitete sich aus. Und nur Festigkeit im Glauben würde sie auch durch diese Zeit tragen. Und das ist heute nicht anders. Das ist heute nicht anders. Güte sieht, was andere brauchen. Er hat den Bedarf dieser Leute in Antiochia gesehen und er merkte seine eigenen Grenzen. Er war ein gütiger Mann, er war liebevoll, aber er war kein Lehrer. Es gibt ja verschiedene Begabungen in der Gemeinde. Er war kein Lehrer. Da dachte er an Paulus. Nach seiner Bekehrung erhielt Paulus von den Christen in Jerusalem nur eine formale, kühle Begrüßung. Sie trauten ihm nicht. Paulus zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück nach Tarsus. Die Gemeinde schien ihn aus den Augen verloren zu haben. Aber Barnabas dachte an seine Fähigkeit zu lehren und suchte Paulus an seinem Zufluchtsort auf. Er wusste, dass Paulus eine Fähigkeit besaß, die er selber nicht hatte. Apostelgeschichte 11, 25 und 26 steht: Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um vielen Menschen im Glauben zu helfen, sie zu unterweisen. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt. Ich stelle mir so vor, der Paulus sitzt zu Hause und ist ziemlich entmutigt. Er hat Jesus gefunden, er hat ein Riesenwunder erlebt und die Gemeinde will ihn nicht. Sie haben Angst vor ihm, weil sie ihm nicht trauen. Und er denkt, der Herr kann mich nicht gebrauchen. Die Menschen hören nicht auf meine Botschaft. Und dann klopft es an der Tür und Barnabas kommt. Es muss sich eine interessante Unterhaltung entwickelt haben. Sie endet damit, dass Barnabas den Paulus davon überzeugt, er sei der richtige Mann. Er brachte ihn nach Antiochia und übertrug ihm leitende Verantwortung. Allein dafür muss die Gemeinde Barnabas sehr dankbar sein. Er hat dem Paulus seinen Start als Apostel der Heiden ermöglicht. Er hat, denke ich, im Auftrag des Heiligen Geistes gehandelt. Paulus ist zum Völkerapostel geworden. Paulus lehrte sie. Sie waren gegründet durch die Liebe des Barnabas. Jetzt müssen sie gefestigt werden in der Lehre. Barnabas hat das Herz, einen begabteren Menschen als sich selbst zu entdecken. Und dann hat er das Herz dazu, nach Tarsus zu gehen und ihm den Weg nach Antiochia zu ebnen. Das ist besser, als alle Gaben des Paulus selbst zu besitzen. Es offenbart eine Größe, die vielen Menschen fehlt. Luther hat einmal gesagt, es ist unvermeidlich, auf Menschen eifersüchtig zu werden, die sich in unserer nächsten Umgebung befinden und begabter sind als wir selbst. Nicht so bei Barnabas. Hier ist die Frucht der Güte gewachsen und ist dadurch zum eigenen Verhalten von Barnabas geworden. Die Heilige Schrift sagt von ihm, er war voll Heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Es geht also nicht um persönliche Befindlichkeiten, es geht darum, den Auftrag des Herrn auszuführen. Das ist ihm wichtiger als alles andere. Barnabas freute sich immer, wenn anderen Menschen etwas Gutes geschah. Er freute sich nie darüber, wenn jemand in Schwierigkeiten geriet. Er hatte eine große Nachsicht für die Schwächen und das Versagen anderer und liebte sie auf den richtigen Weg zurück. Da gibt es einen Bericht von einer Missionsreise, da hatte Paulus Probleme mit Markus. Paulus war ein, denke ich mal, ziemlich dominanter Mann, der ziemlich zackig war. Wir kennen seine Briefe, er ist ziemlich deutlich in vielen Dingen und er war mit Markus zusammen und Markus hat irgendwie, tja, in den Augen des Paulus sicherlich versagt. Er hat das Missionsteam verlassen und Paulus nahm ihm das sehr übel. Barnabas war der dem Markus eine zweite Chance gab. Das ist Güte. Und wenn man, es ist nachzulesen in Apostelgeschichte 15, kann man sich mal angucken. Und wenn man die Geschichte mal weiterverfolgt, dann weiß man, dass die sich am Ende auch wieder versöhnen, der Markus und der Paulus. Kein Wunder, dass die Apostel ihn den Sohn des Trostes nannten. Man konnte nicht in der Nähe dieses Mannes sein, ohne dass einem geholfen wurde und dass man erfrischt wurde. Er strahlte Ermutigung aus, Leben, Kraft, Hoffnung, weil Christus durch den Heiligen Geist in ihm wohnte. Wo Christi Geist ist, finden wir Güte. Güte ist die Summe der Gottesfurcht in jedem Gebiet des Denkens und Handelns. Ein gütiger Mensch wird als Mensch mit einem guten Herzen definiert. Das ist so weit weg von dem, was wir heute erleben, ne? Also ich mag eigentlich gar keine Nachrichten mehr gucken. Ich bin immer wieder erstaunt über das, wie böse Menschen sein können. Aber wenn Gottes Furcht unser Denken, unsere Gefühle bestimmen, dann entsteht Güte. Matthäus 12, 35: Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Gutem in ihm ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voller Gift und alle merken es, wenn er redet. Güte hat nie nur mit einer Einstellung zu tun. Der Glaube zieht auch immer Werke nach sich. Das muss sichtbar und für andere erfahrbar werden. Paulus schreibt diese Konsequenz einmal an seinen Freund Titus. Titus 3, 14: Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, müssen lernen, überall da zu helfen, wo es nötig ist. Denn sonst wäre ihr Glaube fruchtlos. Also wenn man an diesem Satz schon mal verharrt, da helfen, wo es nötig ist. Ich habe das auch für mich so innerlich mit dem Licht und Salzsein nochmal in Verbindung gebracht. Licht hat nicht nur den Selbstzweck, dass es einfach nur hell ist, es ermöglicht erst ein Arbeiten, ein Handeln, ein gezieltes Tun. Wir Christen sind nicht in erster Linie ein Dienstleistungsunternehmen, aber das eine oder das andere funktioniert auch nicht. Güte und Hilfsbereitschaft wird immer sichtbar. Güte dient freudig trotz Hindernissen und Undankbarkeit. Sie verlangt von Menschen, denen sie dient, keine Anerkennung. Güte dient sogar da, wo sie dafür nicht geschätzt wird. Sie will nur ein Kanal sein, durch den das Gute zu den anderen fließt. Sie sieht nicht nur die Menschen, sondern auch ihre Nöte und Schmerzen. Güte spendet sich selbst, ohne den Aufwand zu berechnen, weil die christliche Liebe zu Unannehmlichkeiten bereit ist. Ein guter Mensch ist einer, der seine Gaben und Fähigkeiten aktiv guten Absichten widmet. Güte bedeutet mehr als nur nett sein. Sie kann auch einen Eifer für das Recht und die Wahrheit entfalten, indem sie ermahnt und korrigiert. Eltern zeigen Güte, indem sie ein Kind in Liebe korrigieren und anleiten. Güte ist nicht das Resultat unserer Selbstanstrengung oder der Vorstellung, dass wir im Kern doch gut sind. Güte ist nicht eine Sache unserer guten Vorsätze. Güte entsteht auch nicht aus dem Versuch, eine Liste darüber zu führen, ob wir mehr Gutes oder mehr Böses tun. Güte ist das Ergebnis des neuen Lebens in unserem Inneren. Wenn wir erkennen, dass jegliche Güte, die wir praktizieren, durch Gott und sein Wirken in uns geschieht, dann werden wir damit auch nicht prahlen. Dann werden wir uns nicht für etwas ausgeben, was wir nicht sind. Wir werden Gott dafür danken, dass er uns die geistlichen Augen gab und den Wunsch, sein Werk in dieser Welt auszuführen. Wenn wir einmal in der Zeit zurückgehen, als Jesus lebte, und wir hätten die Menschen gefragt, wie finde ich Jesus? Dann hätten die Leute bestimmt geantwortet, suche den Mann, der gerade jemandem hilft. Menschen wussten, wo sie Hilfe bekommen würden. Jesus hat nie ein Schild mit Sprech- oder Behandlungszeiten an seine Tür gehängt. Sogar als er versuchte, sich in die Wüste zurückzuziehen, um auszuruhen, folgten ihm viele Menschen. Als er in ein Boot stieg, um über den See zu fahren und einen ruhigen Ort zu finden, gingen die Menschen um den See herum, um ihn zu treffen. Jesus war immer bereit zu helfen. Er war bereit, Unannehmlichkeit aufzunehmen. Er war großzügig zu Menschen in Not. Taten unterstrichen seine Worte. eine Illustration, die die frommen Leute seiner Zeit entsetzt haben muss, war die Geschichte, die Jesus über einen Samariter erzählte. Er drückte damit aus, dass ein verachteter Samariter an einem Menschen Gutes tat, also dem Willen Gottes näher stand als sie. Das hat er den Pharisäern erzählt. Von allen Menschen musste es ausgerechnet ein Samariter sein. Ein Samariter war an den Augen derer, die Jesus zuhörten, ein Hund, ein Abschaum der Gesellschaft. Wie müssen die Leute vor Wut gebrannt haben, als Jesus sagte, der Samariter sei der bessere Nächste gewesen. Gerade deshalb, weil er den Willen Gottes tat, ganz im Gegensatz zu ihren anerkannten religiösen Führern. Vielleicht sagten sie, nun gibt Jesus unseren jungen Leuten auch noch zu verstehen, dass die samaritischen Ungläubigen gute Menschen sind, deren Leben man nachahmen sollte. Sie hatten die eigentliche Aussage nicht erfasst. Wie würde Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter heute vielleicht erzählen? Vielleicht so. Ein Mensch, der in seinem Leben schon einiges durchgemacht hatte, war auf der Straße der Einsamkeit unterwegs. Er war gerade von der Kneipe Toms gekommen und auf dem Weg zu Bills Bar. Der Alkohol hatte ihn überwältigt und ihn all seiner Güter beraubt. Am Straßenrand brach er zusammen und lag nun da. Es kam ein anerkannter Geistlicher die Straße entlang. Er sah den Trunkenbold mit seiner blutenden Kopfwunde da liegen, Erbrochenes auf seinen Kleidern. Mit der Feststellung, der Mann sei zu betrunken, um mit ihm über sein Seelenheil zu reden, ging er weiter, ohne sich um ihn zu kümmern. Er hatte aber das moralische Empfinden, die Gesellschaft sollte etwas unternehmen, um solche Trunkenheit zu verhindern. Bald darauf kam eine christliche Sozialarbeiterin vorbei. Sie hatte eine gute Ausbildung genossen, wie man für Menschen in allen möglichen Arten von sozialer und persönlicher Not sorgt. Sie sah den Mann ausgestreckt auf dem Gehweg liegen. Sie schaute ihn an. Sie meinte, sie könne dem Mann sowieso nicht mehr helfen. Einen Tag früher oder später, für den gibt es sowieso keine Hoffnung mehr. Auch sie verdrückte sich, um möglichst nicht mit ihm gesehen zu werden. Dann kam ein Obdachloser, ein Ausgestoßener der Gesellschaft, auch diese Straße entlang. Er sah den Mann und ging zu ihm hin. Obwohl er selbst von den bürgerlichen Leuten verachtet und von der Polizei schief angesehen wurde, sah er sich den sterbenden Trunkenbold an. Er rief sich noch einen Freund zu Hilfe. Sie trugen ihn an einen Ort, von dem sie wussten, dass man dort für ihn sorgen würde. Nun, wer war dem sterbenden Trunkenbold der Nächste gewesen? Wer demonstriert die wahre Bedeutung der Güte? Güte zeigt sich in der beständigen Haltung von Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen, ob sie es verdient haben oder nicht. Ihr wisst ja, dass der geistige Vater dieser Predigt ist eigentlich Ulrich Krieger, ne? Also, und als ich dieses Beispiel von dem Trunkenbold gelesen habe, musste ich an einen Gartennachbarn denken, der jetzt gerade zum Entzug ist. Und es war letzten Sommer, da hat er wirklich die Hecke mit dem Kopf ausgemessen, ne? Also, er ist wirklich alle 2 Meter in die Hecke gefallen. Und das über mehrere 100 Meter. Und ich war nicht derjenige, der ihm geholfen hat. Also ich will damit sagen, dass diese Predigt, sie trifft mich ganz genauso. Ich stehe hier nicht und erzähle euch von oben herab irgendetwas, sondern man muss das für sich selbst auch verinnerlichen, ne? Und ich habe mich auch gefragt, wer bin ich bei dieser Geschichte? Bin ich vielleicht auch der sagt, ja, ich kann dir sowieso nicht helfen? Du willst mir doch gar nicht zuhören? Konnte er in dem Moment vielleicht tatsächlich nicht. Aber das war gar nicht die Frage. Das war gar nicht die Frage. Man muss nicht mit Worten zuerst lieben, sondern mit der Tat. Galater 6, 9 bis 10 steht, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wie kann man das nun praktizieren, Güte? Es fängt damit an, keine Pflicht als für zu gering zu erachten für sich selbst. Keine Aufgabe ist zu klein. Ich bin nicht überqualifiziert, um Unkraut rauszuziehen oder Kapelle zu putzen. Ich bin auch nicht zu wichtig dafür. Keinen Menschen für zu unbedeutend halten, um ihn zu ermutigen und um ihm zu helfen. Ja, man mag ja immer gerne die Wohlsituierten in der Gemeinde haben. Aber wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Welche hat er zuerst gesucht? Er hat zuerst die gesucht, mit denen die anderen nichts zu tun haben wollten. Keine Füße für zu dreckig finden, um sie zu waschen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Vielleicht waren die gar nicht so doll dreckig, das war gar nicht so eklig. Aber was ist, wenn da einer kommt, der sich richtig schmutzig gemacht hat? Jesus vergibt auch denen, die ganz, ganz große Sünden begangen haben. Groß und klein ist aber nur in unserem Empfinden. Für ihn ist Sünde Sünde. Eine Gemeinde ist das, was sie tut. Wir sind, was wir tun. Als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, schauten sie still zu. Sie waren geschockt. Petrus protestierte, aber alle anderen saßen nur sprachlos und beschämt da. Wir können noch mal darüber nachdenken, ganz kurz, was in unserem Leben Bedeutung ist. Wenn man Menschen fragt, gibt es immer einen Spruch: Hauptsache gesund. Das ist immer das Erste. Hauptsache gesund. Oder es ist wichtig, wie lange wir leben, wie berühmt wir werden, wie hoch unsere Rente ist. Jesus sagte, dass unser Leben am Dienst gemessen wird, an dem Guten, das wir für andere tun. Aus diesem Geist heraus entstanden all die helfenden Dienste an den Menschen. Die ersten Schulen, Waisenhäuser, Krankenhäuser waren alles christliche Einrichtungen. Wo findet man zuerst glückliche Menschen? Sind das die gut gekleideten, Champagner trinkenden Schönheiten aus der Zeitung? Oder sind es Menschen, die Narben tragen, an ihren Händen, Füßen, im Herzen oder auf dem Körper, sonst wo? Diejenigen, die mit anderen leiden, unter ihnen leben, ihnen helfen, die sind es, die das echte Glück kennen. An ihren Gesichtern werden wir sie erkennen. Diese Menschen verbringen ihre Zeit nicht damit, sich frei und unabhängig zu machen. Wenn ich an diese Jever-Werbung denke, mit dem Bier in der Hand, den Wind im Gesicht auf dem Segelboot, auch wie schnell ist dieser Moment vorbei. Glücklich sind die, die mit anderen mitfühlen. Glück ist das unvermeidliche Resultat einer bestimmten Lebensweise. Wenn du das jetzt nicht glauben kannst, dann nimm dir mal Zeit zu beobachten, wie frustriert Menschen ihre Zeit verbringen. Sie haben ein ständiges Verlangen nach Feiern und Besitztümern, aber sie bekommen nie genug. Sie sind immer in Sorge, irgendetwas zu verpassen. Und dann gibt es die anderen, die nicht nach dem Glück suchen, sondern Glück austeilen. Sie werden nicht nach der Bedienung fragen, sondern sie werden selber dienen. Es ist nicht in erster Linie eine Frage dessen, was wir aus unserem Leben machen. Es geht nicht um Gewinnoptimierung. Es geht darum, in welche Aktien wir investieren. Matthäus 6, 19 bis 21 steht: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich wünschte mir, dass Werbeplakate und Zeitschriften damit aufhören würden, das Zeug anzupreisen, was unser Leben eigentlich erstickt. Wie wäre es denn, wenn sie Beiträge von Männern und Frauen anpreisen würden, die von echter Bedeutung sind? Stellen wir uns mal große, leuchtende Werbetafeln vor, die vielleicht mal einen Lehrer zeigen, der sich um Kinder kümmert, ein Arzt, der sich um Patienten sorgt, eine Mutter, die ihren Kindern ein Vorbild ist. Viele Beispiele wären hier möglich. Und nochmal ein Merksatz zum Ende. Wahre Größe besteht in dem Einsatz aller Talente, die man hat, um selbstlos anderen zu dienen. Amen.